Der mächtigste Mann der Welt setzt sich selbst ein Denkmal. Eine mit Blattgold überzogene Bronzestatue von Donald Trump steht seit Mai auf seinem Golfplatz in Florida. Fast 5 Meter groß reckt hier der goldene Trump seine Faust gen Himmel, so wie im Juli 2024 nach dem Attentatsversuch auf den US-Präsidenten. Sogar geweiht wurde diese Statue von einem evangelikalen Pastor, was manche Kritikerinnen und Kritiker an den Tanz ums goldene Kalb erinnerte, also an eine Götzenverehrung, die das Alte Testament eigentlich verbietet. Über Statuen und ihr Gewicht in der Welt sprechen wir hier bei SWR Kultur morgen in einer kleinen Sommerserie. Den Auftakt dazu mache ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Ihr Forschungsschwerpunkt ist seit über 30 Jahren das kulturelle Gedächtnis, das Erinnern und Vergessen. Guten Morgen, Frau Aßmann. Jetzt hat Trump ein gigantisches Ego. Ich denke, das können wir alle erkennen. Aber was sagt Ihre Forschung? Mit welcher Motivation werden Statuen aufgestellt?
Also in der Regel werden Denkmäler immer von anderen entworfen und entwickelt und aufgestellt. Und es bedarf immer einer Gruppe von Anhängern, die sich das vornimmt. Dass man das alleine macht, dass man das im Sinne der Eigenwerbung tut, das ist für meine Begriffe völlig ungewöhnlich. Ich glaube nicht, dass die Denkmäler, die mir jetzt einfallen, die Statuen, jeweils von den Personen selbst für sich selber aufgestellt wurden. Ich glaube, da hat er wirklich ein anderes Rezept. Mir fällt dabei nur ein, also man hat ein Grab, in das man irgendwann mal kommt, und das ist ein Ort, den man tatsächlich für die Nachwelt so herrichten kann, auch schon im Diesseits, wie man es möchte. Da kann er gerne ja seine Statue hinstellen. Aber ansonsten ist es doch eher so, dass man den eigenen Nachruhm nicht in der Hand hat. Den nimmt er ja damit vorweg.
Nun verändert sich ja unser Geschichtsbild natürlich im Lauf der Zeit. Da sind Statuen schnell auch mal überholt. Wie kann man sie trotzdem erhalten? Sollte man zum Beispiel Plaketten anbringen für den Kontext oder sie gleich ins Hafenbecken werfen, wie es Aktivisten 2020 in Bristol getan haben mit der Statue eines Sklavenhalters?
Also Sie haben völlig recht, dass Statuen überholt sein können. Dann kommt es zum Denkmalsturz. Auf der anderen Seite aber gibt es auch inzwischen eine andere Alternative für Statuen, ich nenne sie mal im Ruhestand. Also die aus dem öffentlichen Raum wieder entfernt werden, die man aber nicht vernichten möchte. Und da gibt es Statuenparks. In Moskau in der Zeit der Perestroika gab es einen solchen Statuenpark. Da konnte man Lenin- und Stalin-Statuen besichtigen, die inzwischen aber schon wieder zurückgeholt worden sind, zum Teil in die Städte zurückgebracht wurden. Es gibt aber tatsächlich den Ruhepark inzwischen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Idee, denn da kann man eigentlich durch die Zeiten hindurch wandern wie durch ein plastisches Geschichtsbuch.
Ein ähnliches Beispiel vielleicht ist die Zitadelle in Berlin-Spandau, die eine Dauerausstellung zeigt, und zwar Denkmäler von 1849 bis 1986. Unter anderem sieht man da preußische Könige, Arno-Breker-Werke oder auch einen riesigen Lenin-Kopf. Alles Denkmäler, die im Stadtbild von Berlin schräg wirken würden, aber man sieht sie eben wenigstens in dieser Ausstellung. Ist so eine Musealisierung ein guter Weg, um alte Geschichtsbilder nicht gleich zu entsorgen?
Also ich finde das einen großartigen Weg. Es ist sozusagen der dritte Weg zwischen aufs Podest stellen und vom Podest wieder runterwerfen. Das sind zwei Akte, die mit den Denkmälern zu tun haben. Das ist der dritte Weg und das ist der Ruhepark. Der Abschluss des öffentlichen Auftritts im Stadtbild, das haben Sie hinter sich. Aber Sie haben noch ein Nachleben. Also das Vergessen wird hier eigentlich eher ausgestellt als das Erinnern.
Wie ist es mit den Statuen, die eben noch nicht ruhen? Wie ist es insgesamt? Ist die Statue für das Gedenken im öffentlichen Raum noch das richtige Werkzeug? Heute gibt es ja einige Denkmäler, mit denen die Gesellschaft etwas erleben kann. Also zum Beispiel die Einheitswippe oder auch das begehbare Holocaust-Mahnmal, das zumindest bei mir Beklemmung auslöst oder auch so ein Gefühl von, ich bin sehr, sehr klein in dieser Welt.
Mit Sicherheit hat Robert Musil, der Autor, recht, der mal gesagt hat, nichts ist so unsichtbar wie ein Denkmal. Und damit meint er etwas, was an einem festen Ort mitten in der Stadt steht, an dem man jeder vorbeikommt und an dem man sich auch orientiert, das man aber gar nicht anschaut, verliert völlig seine Sichtbarkeit. gerade das Beispiel des begehbaren Denkmals, also das gab es ja bisher nicht. Die Einheitswippe als Symbol der Demokratie ist ein begehbares Denkmal, mit dem man etwas gemeinsam auslösen kann. Mhm. Das ist eine neue Idee. Während wenn man sich das Stelenfeld von Peter Eisenmann jetzt vorstellt, das ist etwas ganz anderes, geradezu die gegenseitige, die Empfindung, die man damit bekommt, denn da geht es darum, dass man das Gefühl einer beklemmenden Isolation oder Ausgeliefertheit erfährt und damit so sinnlich in eine Beziehung gerät zu den Opfern, die hier als Verfolgte in Erinnerung gebracht werden. Also diese Denkmäler vermitteln sinnliche Eindrücke und Empfindungen, die Denkmäler, die man einfach nur von unten anstaunt, nicht so übermitteln können.
Wenn wir nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo wird die Trump-Statue in einigen Jahrzehnten stehen?
Wenn er schon so viele Exemplare davon in vergoldeter Form hat, scheint die ja schon zu einer Art Massenartikel zu werden. Und er wird sie an vielen Orten zurücklassen. Ob die Amerikaner sie dann auch wirklich haben wollen, ich würde sagen, das ist dann die Entscheidung der Nachwelt, auf die er heute überhaupt keinen Einfluss hat. Insofern würde ich sagen, jedes Denkmal hat eine Zukunft, über die entscheiden aber im Endeffekt nicht die, die sie aufstellen, sondern die, die mit ihnen leben wollen.
Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann über Statuen. Unsere Sommerserie Steinerne Macht, was Statuen erzählen, wird sie hier in SWR Kultur am Morgen in den nächsten Wochen weiter begleiten. Danke an Sie, Frau Aßmann.
Gerne.